Folge 27. Wunderschönen guten Mittag aus Thailand und wunderschönen guten Morgen aus
Frankreich. Frankreich. Ich bin tatsächlich, es ist Flutlichtgefühle Urlaubsedition. Ich bin auch über die Ostertage weggefahren, aber natürlich nicht ohne mein iPad. Ja, da habe ich interessiert den Fußball drauf verfolgt. Tatsächlich auch ganz entspannt, einfach so rumgechillt. Ich bin hier in den französischen Vogesen, in einem Ferienhaus, was so wirklich super klein, also es ist kein Tiny House, aber es ist schon sehr klein. Und wir heizen hier nur mit Ofen. Also hier musst du dann auch wirklich, wenn es warm haben willst, musst du den Ofen anschmeißen. Sowas liebe ich ja, ne? Da stehe ich ja total drauf. Aber jetzt
Das ist schon sexy.
Ja. Aber jetzt ist es so warm, dass wir wahrscheinlich auch den Ofen nur noch irgendwie am Abend mal brauchen, jetzt nicht tagsüber. Weil wenn das Ding ballert, dann ballert das, ne? Dann wird's halt warm.
Ja. Dann ja, das ist ungefähr so, als würde ich hier die Tür zum Strand aufmachen. dann wird's auch warm.
Wie viel Grad habt ihr da? 30, 35 oder?
Also laut Anzeige haben wir 30 Grad gerade, aber ich bin mir sehr sicher, dass die Anzeige kaputt ist. Dann muss wärmer sein. Also es ist ja Trockenzeit in Thailand und die beginnt meistens so im April und das ist wirklich schon fast unerträglich. Das ist ein bisschen, also man hätte schon einen Ticken eher reisen können, um das so ein bisschen angenehmer zu gestalten, aber das ist an der Grenze zur Unerträglichkeit. Aber trotzdem nehme ich lieber das als alles andere.
Ja, gönn dir. Aber auch du konntest Fußball gucken.
Auch ich konnte Fußball gucken. Also Zeitverschiebung ist ja nur 5 Stunden seit der Zeitumstellung. Dadurch lässt sich hier ganz entspannt abends bei einem kühlen Bierchen die Bundesliga verfolgen. Und genau das habe ich auch gemacht.
Und Einzelspiel oder Konferenz?
Ich habe angefangen mit einem Einzelspiel und zwar nur dem FC Bayern, weil tatsächlich hier in dem Pub, wo wir waren, dreimal darfst du raten, welches Herkunftsland der Besitzer des Pubs hat.
Ja, Deutschland wahrscheinlich oder England.
England. Ja. My British mate.
Ja.
Arsenal-Fan. Der hat nur Bayern gezeigt, vorher Premier League und dann hat er nur Bayern gezeigt und dann habe ich aber irgendwann auf dem Handy parallel die Konferenz noch laufen lassen.
Da hat es natürlich gescheppert, ne?
Da hat es ordentlich gescheppert, ja.
Ja, das glaube ich.
Aber ich würde auch sagen direkt, das ist unser Folgentitel, 3 Ostereier für Freiburg, oder?
Ja, boah. Das ist schon wild, ne? Also für alle, die es nicht gesehen haben, Freiburg führt 2-0 verdient gegen Bayern. Freiburg war die bessere Mannschaft, super strukturiert. Aber als die Bayern dann gewechselt haben und Pavlovic, Olise.
Wen haben sie Musiala gebracht? Kam auch, ne?
Musiala kam auch, ja. Ja. Also all die bei der deutschen Nationalelf nicht konnten, die konnten plötzlich wieder.
Ja.
Und dann haben die natürlich die Schlagzahl erhöht, ne? Aber dann in der 99. Minute, es gab ja 8 Minuten Nachspielzeit.
Ja.
Wo ich mich schon gefragt habe, ist das nicht ein bisschen too much? Ich meine, klar, es gab 3 Tore in der zweiten Hälfte, aber für mich war es ein bisschen too much. Und dann waren die 8 Minuten schon deutlich überschritten und die Bayern kriegen noch einen Angriff. Und da habe ich tatsächlich auch beim Gucken gezuckt und gedacht, muss er diesen Angriff, und da ist das Tor noch nicht gefallen, muss er diesen Angriff wirklich noch laufen lassen? Er hatte eine gute Gelegenheit, das Spiel einfach zu beenden.
Ja, ungefähr auf Höhe der Mittellinie, ne? Knapp dahinter.
Genau. Und da waren die 8 Minuten klar überschritten. Es gab für mich keine Riesengründe mehr, jetzt noch weiterspielen zu lassen. Und er tut es halt doch. Und ich stelle mir dann trotzdem immer die Frage, ich unterstelle keinem Schiedsrichter was Böses. Also wirklich keinem Schiedsrichter. Und es ist auch kein Schiedsrichter da, der bewusst sagt, so jetzt die bevorteile ich mal oder sowas. Aber ich habe mich halt tatsächlich schon gefragt, wäre das auch laufen gelassen worden, wenn es andersrum gewesen wäre? Ja, wenn Freiburg noch gedrückt hätte und die 8 Minuten rum gewesen wäre. Ich lasse die Frage mal stehen. Ich kann sie selber auch nicht beantworten. Vielleicht möchte ich sie auch nicht beantworten. Aber ich fand das schon. Ich kann den Freiburger Ärger nach dem Spiel schon extrem verstehen.
Ich habe zwei kleine Gegenargumente vielleicht. Einmal, was die Leistung angeht. Ich habe Freiburg nicht als die deutlich bessere Mannschaft gesehen, dass das absolut verdient war, 2-0 in Führung zu gehen. Freiburg hat es nur stark gemacht und effektiv ausgespielt. Aber dass die spielerisch klar die bessere Mannschaft waren, da würde ich gegenhalten.
Spielerisch habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, sie waren die bessere Mannschaft.
Ja, auch da, also im Gesamten halte ich da einfach gegen. Also wenn du jetzt sagst, Effektivität setzt voraus, dass du die bessere Mannschaft bist, dann ja. Aber ich fand, der Spielverlauf hat nicht das Ergebnis hat nicht den Spielverlauf wieder gespiegelt.
Naja, aber wenn du in der Relation denkst, was Bayern auf den Rasen bringt, was Freiburg auf den Rasen bringt und du schaffst es als Freiburger 2-0 zu führen und es waren ja jetzt keine Tore, die durch Zufall gefallen sind, sondern die waren ja schon, das waren ja schon ordentlich erspielte Tore. Ne? Okay, ja, aber
kannst Manuel Neuer auch noch ein bisschen was zuschreiben bei einem Tor, ne? Aber genau, sei es drum. Und dann bei der Nachspielzeit. Also ich hätte, glaube ich, auch keine 8 Minuten gegeben, aber ich hätte schon 6 mindestens gegeben, weil, und da gab es eine Szene kurz vor der 90. Minute oder sogar schon in der 90. Minute, da bleiben 2 Freiburger liegen, ungefähr auf Höhe der Mittellinie, frag mich nicht, wer es war. Der eine kriegt, glaube ich, einen Krampf oder simuliert einen Krampf oder wie auch immer und schindet ein bisschen Zeit, der andere hatte wirklich was und da habe ich auf die Uhr geguckt, da sind über 2 Minuten an regulärer Spielzeit bei draufgegangen, weil das so lange gedauert hat, bis die beiden da wieder stehen konnten.
War da denn die Nachspielzeit schon angezeigt, oder?
Nee, da war die Nachspielzeit noch nicht angezeigt.
Ja, da haben sie das wahrscheinlich einfließen.
Und deswegen bin ich mir sicher, dass er das... Wie bitte?
Dann hat er das in die Nachspielzeit wahrscheinlich schon einfließen lassen.
Ich glaube, jetzt hängen wir wieder beide.
Jetzt besser?
Bist du wieder da?
Ja, ich bin da. Ja.
Ja, da höre ich dich doch wieder.
Okay, komisch.
Nee, die Nachspielzeit war noch nicht angezeigt. Und ich bin mir sehr sicher, ich habe kein Statement danach vom Schiedsrichter irgendwie gehört, aber ich bin mir sehr sicher, dass er das hat mit einfließen lassen. Und dann da sind 3 Tore gefallen. Da gibst du schon mal pro Tor, würde ich sagen, 1 Minute. Mhm. Und dann waren es halt über 2 Minuten bei dieser Aktion, die ich gerade genannt habe. Und dann kommst du schon auf fast 6 Minuten. Ich weiß nicht, das kann ich jetzt nicht mehr bewerten im Nachgang, ob jedes kleine Foul dann oder jede kleine Verzögerung auch irgendwie noch mit reinfällt. Ich fand, diese 8 Minuten wirkten sehr hoch, aber ich fand sie nicht unrealistisch.
Okay.
Das hat, glaube ich, bislang auch noch keiner so gesagt. Aber alles in einem ist es halt super, super bitter für Freiburg. Die machen da für ihre Verhältnisse ein Riesenspiel. Aber dann kommen da diese Wechsel und du siehst das von außen. Und ich kennst mich ja. Ich saß hier und habe versucht, Tipico aufzumachen beim Stand von 2-0 für Freiburg, weil ich wusste, nee. So nicht. Ist leider aus Thailand heraus nicht möglich.
Ja.
Aber
darf man in Thailand überhaupt wetten? Es gibt ja Länder, da darf man schlichtweg nicht wetten.
Also gefühlt darf man hier ja alles. Ob man es offiziell darf, weiß ich jetzt
gerade
nicht.
Glücksspiel, aber, ne?
Ja. Wahrscheinlich darf man es offiziell nicht, aber es war auf jeden Fall nicht möglich. Ich hätte es aber gerne gemacht. Ich hätte mindestens noch auf ein Unentschieden getippt, weil das hatte ich im großen Onkel. Aber dass sie dann das 3-2 auch noch machen, da gehe ich komplett mit dir. Du zeigst 8 Minuten Nachspielzeit an und er hatte die Möglichkeit, das war knapp hinter der Mittellinie, da pfeifst du eigentlich das Spiel ab und ich bin auch davon überzeugt, dass wenn es andersrum gewesen wäre, dann hätte er da wahrscheinlich abgepfiffen.
Mhm.
Aber we cannot prove it.
No. Aber es ist halt, wie es ist. Und die Bayern drehen dann halt mal auf und haben dann eben auch die Klasse, so ein Spiel dann am Ende echt noch umzudrehen. Ne? Ähnlich wie die Dortmunder es auch geschafft haben, zu Hause gegen Hamburg. Muss man auch ehrlich sagen, die lagen auch 0-2 hinten und haben das Ding noch gewonnen. Aber das ist bei den Bayern, was du dann natürlich auch für Qualität da auf den Rasen schubsen kannst, wenn es nicht so läuft, das ist schon Wahnsinn. Also das ist schon brutal. Und jetzt stehen sie vor Real Madrid.
Das ist heftig und das macht mir auch Mut.
Ja, ja. Aber da lass uns vielleicht gleich über Real sprechen. Lass uns noch ein bisschen über den Spieltag sprechen und dann zum VfL Wolfsburg kommen. Wir haben die geführt in Leverkusen. 3-1, glaube ich.
Stand 3-1? Ich glaube 2-1. Warte, ich schau drauf. Wind in der 60. Mele in der 31. Ah, nee, dann Grimaldo in der 30. Mele in der 31. Ja, doch, dann Eriksen 38. und dann nochmal Grimaldo 44. und dann ging's dahin.
Ja. Also ganz ehrlich, wenn du dieses Spiel am Ende nicht gewinnst, ich würde jetzt mich festlegen und sagen, mit Wolfsburg geht's dahin.
Ja, tue ich mich immer noch schwer mit. Ich glaube tatsächlich, dass sie hinten heraus den längeren Atem haben werden als St. Pauli und sich in die Relegation retten werden und St. Pauli so ganz, ganz bitter dann noch runterrutscht auf den direkten Abstiegsplatz. Mhm. Aber verdient wäre es für Wolfsburg allemal. Also wenn du so ein Spiel mit so einer Führung nicht nach Hause bringen kannst, also mindestens einen Punkt musst du dann ja holen. Ne? Also ganz, ganz schwierig.
Sie haben halt genug Qualität im Kader, um Leistung abrufen zu können, theoretisch. Nur ich frage mich, ob sie den Willen und die Mentalität im Kader haben oder im ganzen Verein sogar haben, mit dieser Situation umzugehen. Weißt du? Da fehlt dann vielleicht auch dieses Gesamtpaket an Unterstützung, an Druck auch. Ja, also Druck kann ja lähmen, Druck kann aber auch leistungsfördernd sein. Und wenn du in so einem Traditionsverein dann auch Druck bekommst, dann kann das natürlich auch nochmal Energie freisetzen. Und diese Energie, die spüre ich in Wolfsburg nicht. Aber das ist natürlich jetzt so ein Gefühl eines Fußballfans von außen auf Wolfsburg mit einem Verein, mit dem ich einfach sehr, sehr wenig Berührungspunkte habe, sowohl fachliche als auch emotionale. Und da kriege ich es vielleicht auch gar nicht mit, was im tiefsten Umfeld von Wolfsburg dann vor so einer entscheidenden Saisonphase umgeht.
Ja, also so tief setze ich mich natürlich auch nicht mit Wolfsburg auseinander, aber ich kenne so ein bisschen den Kader und du hast ja schon riesen Fußballer da drin.
Na klar.
Allein wenn du dir die Offensive anguckst, ne, mit Amura, Wind, Wimmer, das sind ja Spieler, die dir normalerweise, weiß ich nicht, pro Spieler mal mindestens 5 Tore in der Saison machen, Wind eigentlich auch zweistellig trifft. Ja. Dann hast du dahinter einen Christian Eriksen, der, wenn wir das Thema Motivation und Ehrgeiz für den Abstiegskampf dann einbeziehen, mit Maximilian Arnold, der da auch sehr in der Kritik ist, was ich so über die Medienberichterstattung mitbekommen habe, aber eigentlich alles Charaktere, die so eine Mannschaft schon gut mitreißen könnten.
Aber das sage ich ja. Die Qualität ist theoretisch da, auch die fußballerische Qualität. Aber ob das dann, weißt du, das ist so ein bisschen wie bei einem Motor, ja, der ein Benziner ist und du aber irgendwo anfängst, Diesel reinzuspritzen. Ist auch ein Treibstoff, aber der funktioniert halt nicht.
Der geht
kaputt. Da zündet es nicht. Und dann geht es irgendwann kaputt. Und das Gefühl habe ich, dass da halt eigentlich Treibstoff ist, aber die haben, das wird nicht richtig kanalisiert.
Ja.
Muss man auch ehrlich sagen, wenn ich Maxi Arnold mal ausnehme, ich mag den ja, ne? Der ist halt auch so ein bisschen Drecksack auf dem Platz.
Total.
Ist aber auch ein richtig guter Fußballer und der ist halt so einer, der wäre mal einer gewesen für eine größere Mannschaft, die einen aggressive Leader gebraucht hätte.
Borussia Dortmund zum Beispiel.
Zum Beispiel, ja, absolut. Ja. Also vor 5 Jahren hätte ich den BVB geraten, Maxi Arnold zu holen.
Ja.
Gehe ich komplett mit. Ganz kurz meinen Gedanken noch ausführen. Den nehme ich aus, weil der lebt das. Ne? Also der hätte mit Sicherheit auch die Gelegenheit gehabt, mal woanders spielen zu können. Aber der lebt das halt hundertprozentig. Und das respektiere ich auch hundertprozentig. Aber Christian Eriksen lebt nicht im VfL Wolfsburg, der arbeitet da.
Ne? Ja, das ist
und Amura und Wimmer auch. Und sie arbeiten dann halt nächstes Jahr woanders.
Ja, da gehe ich mit. Wobei bei einem Wimmer und einem Wind zum Beispiel, da hätte ich schon noch so ein bisschen Identifikation gesehen. Aber auf jeden Fall nicht vergleichbar mit einem Maxi Arnold. Und bei einem Eriksen hätte ich es noch gesagt, so einfach aufgrund des Charakters. Ja, er arbeitet da, aber er ist trotzdem von der Mentalität her, würde ich ihn nicht so einschätzen, dass er sagt, so ja gut, dann steige ich ab und gehe nächste Saison woanders hin.
Nein, nein,
Das
nein, das meint, oh Gott bewahrt, das meine ich auch gar nicht, ja. Der sagt ja auch, ich will hier in meinem Karrierewinter nicht nochmal absteigen. Ja, ich habe Weltklasse gespielt, ich will auch Weltklasse beenden oder zumindest gute Klasse beenden, aber nicht mit dem Abstieg in Wolfsburg. Aber ich kann von einem Spieler, der Anfang der Saison gekommen ist, jetzt nicht erwarten, dass der das große Feuer entfacht, ne?
Nein, auf keinen Fall.
So, das meinte ich damit. Also ich würde dem nie unterstellen, dass der da jetzt lustlos auf den Platz geht. Das macht eh kein Profi. Aber der ist jetzt nicht dafür verantwortlich, dass da die Stimmung gehoben wird, ne? Und diese Energie, die ich vorhin meinte. Es geht mir gar nicht um Fußball, es geht mir gar nicht um das, was auf dem Platz passiert, sondern mir geht es tatsächlich um diese Energie, die ich nicht sehe.
Ja, verstehe ich. Ich habe noch einen Punkt dazu vielleicht, und dann können wir von Wolfsburg auch weiterziehen. Wenn ich es richtig so verfolgt habe, dann spielt Wolfsburg mit Wolfsburg, ja, da haben wir es schon. Wolfsburg mit einer Dreierkette beziehungsweise Fünferkette. Ich bin ja, haben wir glaube ich hier auch schon mal thematisiert, ich bin gar kein Fan von einer Dreier- oder Fünferkette. Ich bin immer bei einem klassischen 4-4-2 oder meinetwegen auch mit einem Stürmer. Aber ich habe immer das Gefühl, dass mir eine Viererkette mehr Stabilität gibt, mehr Sicherheit in der Defensive, weil, also eine Dreierkette kann richtig gut funktionieren, beziehungsweise eine Fünferkette, dafür brauchst du aber eine
Wie in
Truppe,
Dortmund?
die das,
Ja.
ja, eine Truppe, die das auch wirklich, da brauchst du diese Flügelspieler, die da rauf und runter rennen können auf der Außenposition bis zum Erbrechen. Und bei einer Mannschaft in einem Abstiegskampf, wenn du immer weiter unten reinrutschst, sehe ich das einfach nicht. Da würde ich mir immer über eine Viererkette versuchen, die Stabilität zu holen. Das ist vielleicht noch so ein Punkt bei Wolfsburg. Aber die bleiben konstant bei ihrem System. Ja, bringt ihnen 3 Tore ein, schenkt ihnen aber auch 6 ein.
Ja, das darf dir halt nicht passieren, ne? Also,
Aber
tja.
ja, wir sind, in Deutschland sind wir ja alle Trainer.
Ja, es macht ja auch Spaß, ein bisschen zu analysieren, ne?
Ja,
Also,
klar.
ich, ja. So, und dann abends der BVB,
Ja.
wo wir bei defensiver Stabilität sind. Also, die hatten sie. Das kann man ihnen nicht absprechen. Die hatten sie auch gegen eine Truppe wie Stuttgart, die einfach wirklich schnell spielen, auch immer wieder versucht haben, so diesen Raum zwischen dem Schienenspieler und dem äußeren Innenverteidiger zu bespielen, weil du da halt in der Fünfer- und Dreierkette oft auch mal so ein bisschen so ein Zugriffsproblem hast. Wer geht denn jetzt eigentlich hin? Ja, beziehungsweise ziehst du einen, ne, wenn du zum Beispiel mit einer Viererkette gegen die spielst und deinen Außenverteidiger einfach zur Grundlinie laufen lässt und ein Angreifer oder ein Mittelfeldspieler dann in den Raum zwischen den Außenverteidiger und oder also zwischen den Schienenspieler und dem äußeren Innenverteidiger laufen lässt. Dann hast du halt einen Raum. Ne? Weil
Wie David. Entschuldigung.
einer von den beiden muss halt die Tiefe absichern. Und dann muss eigentlich auch noch ein Mittelfeldspieler zurückkommen, um den Raum mit zu schließen. Und das haben die, das kann alles gut funktionieren, aber das haben die Stuttgarter schon ganz gut hingekriegt, aber sie haben es halt im letzten Moment einfach nicht hinbekommen. Ich fand es total interessant, hinterher Dennis Undav zuzuhören, der Dortmunder Abwehrverhalten knallhart analysiert hat und gesagt hat, wir wussten, dass die das machen. Er hat nämlich gesagt, und das war ganz interessant, das wurde dann gar nicht so aufgeklärt, aber ich kann mir vorstellen, dass der ein oder andere, der jetzt nicht so der Fußball als Entertainment guckt und nicht um taktische Analysen zu machen, gar nicht so richtig verstanden hat, was der Undav gesagt hat. Aber Undav hat klar gesagt, wir wussten, dass die Dortmunder Verteidiger, wenn einer zur Linie geht, zur Grundlinie geht von uns, stehen bleiben. Das heißt, sie spekulieren immer auf den Rückpass, auf den Pass in den sozusagen zum Elfmeterpunkt oder zur 16er-Linie. deswegen war die Ansage ganz klar, spiel quer vors Tor den Ball, wenn du in der Situation bist. Und es gab dann eine Situation, wo UNDAF genau in diesen Raum gelaufen ist, ja, in den sie laufen sollten, was auch ihre Vorgabe war. Und sein Mitspieler, ich weiß leider nicht mehr genau, wer es war, ich glaube, es war Assignon, spielt den Ball halt in den Rückraum, wo ich glaube, Anton oder Schlotterbeck ihn einfach aufnimmt. Ne? Und das war, und das sind dann, da haben wir jetzt mal einen ganz kleinen Einblick durch Schlüsselloch in eine Mannschaftssitzung, in eine Mannschaftsbesprechung bekommen, ne? Was man ja sonst nie bekommt. Aber das war halt genau das Thema beim VfB Stuttgart in der Mannschaftsbesprechung. Und das hat UNDAF da halt sehr klar gesagt, dass diese Situation komplett anders besprochen ist. Und deswegen hat er sich auch so aufgeregt.
Ja.
Fand ich super interessant.
Also ich habe es im Nachgang nicht mitbekommen, aber ich, ja total. Ich glaube, dass das, da sprechen wir jetzt vom VfB Stuttgart. Ich glaube, je höher du dir den Verein denkst oder je größer, ne, lass das mal beim FC Bayern München sein, also wie heftig das da analysiert wird.
Ja.
Oder in England, ich glaube, das ist noch heftiger.
Ja, ja, wobei.
Das kriegt man ja als Außenstehender, als neutraler Zuschauer nicht mit.
Ja, wirklich, das sind dann diese Feinheiten, die am Ende Spiele entscheiden. Ne? Diese taktischen Feinheiten, und dann muss es halt auch eine Mannschaft haben, die umsetzen kann. Ne? Die halt genau in diese wenigen Weak Points beim Gegner auch reinstechen kann und die dann ausnutzen kann. Ja,
ja,
aber genau. Ich bleibe dabei. Die Dortmunder haben gegen spielerisch starke Mannschaften eigentlich, die haben mit Sicherheit eine Idee, wie sie offensiv spielen würden, wollen würden, aber sie kriegen es einfach nicht auf den Rasen. Und das klingt jetzt absurd. Die sind Zweiter in der Bundesliga, spielen die beste Bundesliga-Saison seit XY. Aber sie haben gegen spielerisch starke Gegner einfach Probleme. Oder wenn sie selbst nicht mutig sind. Gegen die Bayern zum Beispiel waren sie mutig. Ja, und dann haben die auch ein ordentliches Spiel gemacht, oder ein gutes Spiel gemacht sogar. Aber gegen Stuttgart waren sie halt 0,0 mutig. Ne? Sie wollten die Null halten. Wie Niko Kovac auch oft sagt, wenn du merkst, du kannst ein Spiel nicht gewinnen, dann darfst du es wenigstens nicht verlieren. Aber so haben sie halt von Sekunde 1 angespielt.
Ja, aber am Ende haben sie trotzdem 3 Punkte geholt.
Ja, absolut, absolut. Ich finde halt, am Ende musst du halt nur überlegen, will ich das so? Ist das auch eine langfristige Perspektive?
Ja, aber also wie oft haben wir das? Das ist ja schon fast jede Woche Thema gefühlt,
ja, ja.
Ne?
Ja.
Da kommen wir nicht rein.
Ja.
Keine Ahnung. Also das wird nicht deren Ambition sein, auf gar keinen Fall. Mhm. Aber dann machen wir die Frage wieder auf. Ne? Wir haben es gerade schon off Mike quasi einmal angesprochen. Dann machen wir eine Frage des Trainers auf oder des Systems und des gesamten Spiels drumherum.
Ja. Aber ich fand's halt, es macht halt wenig Spaß, dem zuzuschauen. Ne? Am Ende musst du sagen, Spaß machen 3 Punkte.
Ja.
Und die sind im Sack. Und ja. Und ich respektiere Kovac auch hundertprozentig dafür, dass er es geschafft hat, diese Mannschaft so zu drillen, dass die halt auch 90 Minuten defensiv ackert. Ne? Und du kannst dich natürlich auch hinstellen und sagen, wir haben so viel Klasse im Kader und auch was Dortmund von der Bank bringen konnte. Ein Julian Brandt, ein Fabio Silva, über den ich gleich nochmal sprechen möchte. Und ein Karim Adeyemi. Wo du halt auch weißt, ey, wir bringen jetzt so viel Qualität von der Bank, da wird schon noch einer reinfallen. Und wie sie dann die Tore gemacht haben, das war halt auch ganz viel individuelle Qualität. Einmal von Adeyemi. Ja, der diese Flanke, diese abgefälschte Flanke dann von Brandt,
aus der Luft pflückt. Ja.
Perfekt. Ja, nicht nur pflückt, sondern sich halt auch direkt mit dem Linken auf den Rechten legt. Ne?
Ja.
Und zwar so, dass du nicht noch einen Zwischenschritt machen musst, dass der Verteidiger, weil das sind genau diese Momente. Ne? Wenn du es schaffst, in einer fließenden Bewegung Annahme und dir den Ball dann direkt so vorzulegen, dass du direkt abschließen kannst, dann hat der Verteidiger diese Millisekunde eben nicht Zeit, eine Lücke zu schließen, einen Raum zu schließen, einen Schritt zu machen, sich hinzustellen. Ja, der kann einfach nicht mehr reagieren. Und das hat er perfekt gemacht. Das war perfekt. Und beim 2-0 von Julian Brandt genauso. Der nimmt diesen langen Ball, der echt schwer war anzunehmen, nimmt er irgendwie mit dem Knie, legt er ihn sich genau in den Lauf, macht dann ganz kurz einen Trippelschritt, um genau in den richtigen Rhythmus zu kommen und schießt dann perfekt. Auch Körper über Ball, ne? Also das heißt, du hast die größte Kontrolle und schießt das Ding unter die Latte. Das war auch ein richtig, richtig starkes Tor. Aber das waren halt die einzigen beiden Torschüsse in 96 Minuten.
Ja, ich hatte auch geschaut zwischendurch auf die Statistik. Mhm. Und wenn du dir das dann nochmal anguckst, also für mich war Stuttgart die deutlich spielbestimmendere Mannschaft.
Ja. Die hatten ja, ich glaube, 70% Ballbesitz.
Oder ja, 65 waren es am Ende.
Oder 65 waren es am Ende, ja.
Aber auch mal eben mehr als die doppelte Anzahl an Pässen gespielt.
Ja.
Eine deutlich höhere Passgenauigkeit. Aber, und das ist mir zum Thema Verteidigung dann beim BVB auch wieder sehr positiv aufgefallen, die haben ein bisschen dreckiger gespielt. Die haben mehr Fouls gezogen, die haben mehr gelbe Karten. Torschüsse sind ausgeglichen, 3-3, und dann ist die Effektivität halt am Ende da hoch und du hast das mit Mann und Maus verteidigt. Ist mir wirklich aufgefallen, du hast mal wirklich eklig gespielt. Nicht schön, aber eklig.
Ja, absolut, hundertprozentig. Ich würde mir halt wünschen, dass Nico es schafft, also Kovac, es schafft, noch ein bisschen mehr gerade in solchen Spielen eine Balance hinzubekommen.
Ja,
zwischen diesem ekligen Verteidigen und dann doch irgendwie einem kultivierten Spielaufbau. Weil einen wirklichen Spielaufbau habe ich nicht gesehen in den 90 Minuten.
Ja.
So, das fehlt mir. Aber vielleicht clasht da auch einfach so meine Vorstellung von Fußball mit der eines Trainers, der den Auftrag hat, Spiele zu gewinnen. Das muss man auch klar respektieren und sagen, der Auftrag von Niko Kovac ist es nicht, dort in Schönheit zu sterben und Fünfter zu werden, sondern der Auftrag für Niko Kovac ist es, diesen Verein in die Champions League zu führen. Und das tut er zum zweiten Mal hintereinander hochgradig souverän.
Oder man könnte auch noch argumentieren und sagen, das ist jetzt er ist im zweiten Jahr beim BVB, der ist aber in der Saison davor nicht von Anfang an gestartet, ne? Der hat die ja übernommen, glaube ich.
Im Februar hat er sie übernommen von Uri Schein. Und das auf Platz 8, ne? oder sowas. Und weit weg von der Champions League.
Genau, hat die in die Champions League geführt. Jetzt spielt er eine vielleicht fußballerisch nicht so schön ansehnliche Saison, aber eine punktetechnisch überzeugende Saison mit dem klaren Ziel und schaffst hier eine Grundlage. Und jetzt gibt's ja,
dem neuen
in der Führungsriege, ein bisschen Wechsel. Vielleicht kannst du jetzt darauf aufbauen und vielleicht ist das auch die Philosophie von Niko Kovac. Ich musste erstmal mit dem arbeiten, was ich hatte, um uns überhaupt irgendwie zu retten. Dann gab es nicht viel mehr und damit hat man jetzt das Beste irgendwie rausgeholt und darauf baust du jetzt nächste Saison auf. Vielleicht erleben wir nächste Saison auch einen BVB, der dann alles, was wir da vermissen, verkörpert.
Ja, oder halt spielerisch noch einen Schritt nach vorne macht, ne? Gerade in solchen Spielen. Ja.
Ja. Das kann natürlich sein. So ein bisschen Zeit, und das ist ja so ein Ding, das haben wir auch schon mal thematisiert. Als Trainer in der Bundesliga hast du ja meistens keine Zeit.
Ja.
Aber da erreichst du deine Ziele ja gerade, wenn auch nicht mit den Mitteln, wie man sich es als Fan zumindest wünscht, aber langfristig siegt meistens und vielleicht ist es nächste Saison dann die Saison, auf die viele warten.
Ja, also möchte ich gar nicht ausschließen. Ne? Ole Boek hat ja auch schon in seiner Vorstellung gesagt, also er mag gerne mutigen Offensivfußball.
Ja.
Das war halt gestern kein mutiger Offensivfußball. Ja, das muss man einfach mal sachlich feststellen. Ne? Also der Sportdirektor, der neue Ole Boek, der ja am Ende dann auch für die sportliche Entwicklung zuständig ist, steht, und das sagt er selber, eigentlich für einen anderen Fußball als der BVB in dieser Saison in den meisten Spielen gespielt hat. Niko Kovac verweist dann gerne auf Spiele, die 3-2 ausgegangen sind oder Spiele, wo sie halt dann doch viel offensiv gezeigt haben. Aber das war halt immer nur sehr temporär und in sehr wenigen Spielen, wenn man ganz ehrlich ist.
Ja.
Also so, wenn du mich jetzt fragst, welchen Stil Fußball spielt Borussia Dortmund in dieser Saison, dann würden zwei Worte da nicht in Kombination vorkommen, nämlich mutig und offensiv.
So, ja, keine Einfluss und Ahnung.
Ja, nee, das finde ich nicht. Nee, ich erkenne schon etwas, was ich zum Beispiel unter Edin Terzic oder auch teilweise unter Marco Rose, da wusste ich nicht, was machen die da eigentlich? Die haben trotzdem ihre Spiele gewonnen. Aber da wusste ich nicht, wollen die jetzt mutig offensiv spielen? Wollen die stabil defensiv spielen? Wollen die vorne pressen? Wollen die Mittelfeld? Wollen die? Also das habe ich nicht so richtig verstanden. Unter Nico finde ich das sehr eindeutig. Ne? Die stehen defensiv stabil. Das ist die erste Prämisse. Und darauf aufbauend entwickelt sich in einem Spiel etwas. Aber das ist für mich schon klar. Und sie versuchen ja auch in vielen Spielen auch mal wirklich ein offensives Pressing aufzuziehen und frühe Ballgewinne zu haben. Auch das haben sie hin und wieder wirklich gut gezeigt. Also das Potenzial ist schon da. Aber in solchen Spielen wie gegen Stuttgart sehe ich davon halt wenig bis nichts.
Ja. Vielleicht wird es die nächste Saison.
Ja, jetzt möchte ich noch kurz über Fabio Silva sprechen.
Werden sehen.
Den habe ich nämlich auch getroffen unter der Woche. Ist ein sehr interessanter Typ, ein sehr reflektierter Typ. Hat echt eine Meinung, auch eine klare Richtung, ein gutes Mindset. Also wirklich interessanter Mensch auch. Ich war ein bisschen enttäuscht, dass er in Trainingsklamotten kam. Das habe ich ihm auch gesagt im Interview. Habe ich gesagt, Fabio, ich dachte, du kommst hier stylisch hin, weil ich glaube, ihr habt einen ähnlichen Kleiderschrank, ihr beide.
Ist das so?
Ja, der ist so.
Da muss der Mann sehr gut aussehen.
Ja, tut er auch. Der ist ein Styler. Der ist echt ein Styler. Und der hat dann auch mal erzählt, dass er dann auch schon mal in der Familie ab und zu gefragt wurde, ob er wirklich so rausgehen will. Da hat er gesagt, ja, ich mag das. Und dann haben sie gesagt, okay. Das ist echt ein guter Typ. Und wir haben ja mal über, um beim Duell mal Stuttgart-Dortmund zu bleiben, wir haben auch schon mal über Chris Führig gesprochen. Der ja in meinen Augen keine Effektivität hat. Das sieht irgendwie gut aus, was der macht, aber am Ende ist es nicht so richtig effektiv. Und das geht mir bisher bei Fabio Silva auch so. Aber ich erkenne bei dem tatsächlich den Grund, warum, der hatte jetzt glaube ich auch seinen, oh, ich weiß jetzt die Clubs nicht mehr, letzte Woche wusste ich noch, jetzt weiß ich nicht mehr. Ich glaube 7 Clubs hat er ja schon gehabt.
Ja.
Irgendwie so um den Dreh. Mein Internet so schlecht ist, ich kann es gerade nicht nachgucken. Aber
ich glaube, ich kann sie dir aus dem, also ich weiß, dass er bei PSV Porto? War. Ich weiß, dass er bei, aus Porto.
Also Porto hat er angefangen.
Kommt er quasi, ne? Dann war ja, er bei
Wolverhampton gegangen.
Anderlecht. Ah, Wolverhampton, ja.
Da ist er hingewechselt. Von PSV. Dort aus wurde er, ja. Der war aber auch in
Rangers, Glasgow Rangers?
Ja.
Und von wo ist er nach Dortmund gekommen? Das weiß ich nicht.
Ja, von Wolverhampton. Aber der gehörte denen halt. Weißt du, die haben den ja immer nur verliehen. Der wurde ja immer nur verliehen.
Ja.
Aber der hatte noch woanders gespielt. Schau mal nach, bitte. Mein Internet ist leider zu schlecht. Wenn ich jetzt das nachschaue, dann hören wir uns nicht mehr.
Las Palmas.
Las Palmas, genau. Und dann sind wir bei 7, glaube ich, ne?
1, 2, 3, 4, 5, 6. Mit Dortmund sind 7, ja.
Genau, mit Dortmund sind 7, ja.
Ja.
Und ich sehe den Grund, warum sie im Scouting sagen, wir glauben daran, dass wir den hinkriegen. Dass wir den auf das Niveau kriegen, was er erreichen kann. Und das sehe ich bei dem halt auch. Ich finde auch gegen, also eigentlich immer, wenn er reinkommt, bringt er Dynamik. Aber da sind wir wieder beim Chris Führig-Vergleich. Es ist oft auch ein bisschen uneffektiv, weil es ist nicht so zielgerichtet, nicht so Richtung Tor gerichtet oft, wie ich finde.
Ja.
Aber trotzdem, er ist schnell, er ist körperlich stark, er hat eine fantastische Technik. Der Abschluss ist, glaube ich, so ein bisschen das Problem. Aber er hat zu mir auch selber gesagt, er misst sich nicht in Nummern. Ja, er denkt nicht über Nummern nach, sondern er will halt dem Spiel etwas geben. Er ist jetzt keiner, der aufs Feld geht und sagt, ich will heute ein Tor schießen. Alles andere ist mir egal. Gibt genug Stürmer, die genauso denken. Ne? Die sagen, ich bin Stürmer, mein Job ist es, Tore zu schießen, ich will Tore schießen. Und er sagt halt ganz klar, nee, meine Philosophie ist da ein bisschen anders. Ich will den Auftrag des Trainers erledigen und ich will der Mannschaft helfen. Oft ist es ja auch, dass wir von außen Spieler für eine Leistung kritisieren, wo der Trainer in der Kabine sagt, danke, war super, du hast genau den Job erfüllt, den ich von dir haben wollte. Und da ich bin aber wirklich sehr gespannt, ob ob Fabio Silva dann diese gesamten Qualitäten, die er hat, wie ich finde, nochmal so kanalisiert bekommt, dass er dieser Topspieler wird, den die Dortmunder sich auch von ihm versprechen.
Ich finde, das ist eine gute Aussage als Stürmer. Ich halte es aber auch für ein bisschen gefährlich, weil wir sind immer noch in Medien Deutschland und du wirst als Stürmer in Deutschland an deinen Toren gemessen. Es wird in der Öffentlichkeit, ein guter Trainer wird das sehen, aber es wird in der Öffentlichkeit nicht honoriert werden, wenn da am Ende der Saison steht, 3 Tore und 2 Vorlagen. Das wird immer negativ ausgelegt werden und ja, da bin ich auch fest von überzeugt, egal wie gut der drumherum dann auch gespielt hat, ob der Räume geschaffen hat oder ich weiß es nicht, das wird nachhaltig nicht zu Erfolg führen, da bin ich fest von überzeugt.
Ja, da bin ich bei dir, aber deswegen sage ich ja, ich glaube, dass er trotzdem das Potenzial hat, diesen nächsten Schritt noch zu gehen, zu dem 30-Millionen-Spieler, den sie in ihm sehen.
Ja. Ja, also wünschenswert wäre es.
Ja.
Super Typ.
Und das hat halt auch wieder gezeigt, Gerassi, wenn du ihn nur auf das Stürmen reduzierst, kannst du halt in so einem Spiel nicht gebrauchen, ne?
Ja.
Der läuft viel an, der ist da auch fleißig. Aber der hatte dann auch wieder so 1-2 Dinger drin, wo der einen ganz einfachen Querpass, Fehlpass gespielt hat, wo ich auch gesagt habe, ja.
Ja, der war abgemeldet.
Komplett, ja. Und auf aber auch, muss man ehrlich sagen. Auch der hatte keine Chance.
Das ist richtig.
Na, das muss man. Nur der war wenigstens mal im Dortmunder Strafraum.
Das ist auch richtig. So, eine Truppe habe ich noch, über die ich gerne sprechen würde.
Ja.
Und zwar für mich die Mannschaft der Rückrunde eigentlich bislang. Hast du eine Ahnung?
Mainz 05?
Ja, ganz genau.
Mhm. Also das war eigentlich über einen Trainer sprechen, ne?
Ja, also was die da gezaubert haben in der Rückrunde, alle Achtung. Wirklich, was der Urs da so macht, ne? Das ist... Ja, von Erfolg geprägt. Und so bist du mal eben vom letzten Tabellenplatz auf Tabellenplatz 9 gesprungen.
Ja, aber da zeigt sich halt auch wieder, dass Fußball halt zu 80-90% auf dem Niveau einfach Kopfsache ist.
Total.
Du könntest mit jeder dieser Mannschaften, die da drin spielen, in der Bundesliga bleiben, wenn du sie im Kopf erreichst. Wenn du es schaffst, dass die Qualität, die in jedem Bundesliga-Kader steckt, so zu bündeln, dass du sie auf den Platz bekommst. Und das geht nur über den Kopf.
Total. Ich sage auch immer, Mentalität und Kopf über Talent.
Ja.
Also an erster Stelle Mentalität, an zweiter Stelle Physis und vielleicht auch irgendwo Voraussetzungen, aber und an dritter Stelle Training, Training, Training. Und das alles in der Kombi ist unschlagbar. Aber Mentalität steht für mich auch immer auf Platz 1.
Ja, für mich auch. Du brauchst diese extra Jungs, ne, die halt das extra können, nur du musst sie halt auch dazu bringen, das mit deiner Mentalität zu verknüpfen.
Ja. Und du hast da, überleg mal an die Hinrunde. Da hattest du in den ersten Spielen einen Paul Nebel, von dem ich sehr viel halte. Schöne Grüße auch, Paul. Der wurde zur A-Nationalmannschaft nominiert.
Das war Ende der vergangenen Saison, ne? Man ehrlich sagen.
War
Ende der vergangenen Saison. Der war, glaube ich, im Sommer war der einmal bei einem Lehrgang dabei.
Genau. Hat keinen Einsatz auch bekommen, ne? Aber er war dabei.
Ja, aber dabei und ist da im weiteren Kreis. Das ist ja schon eine Auszeichnung.
Ne? Genau. Und der hat, genau, so war das zu Beginn der Saison, hat er so einen Leistungseinbruch gehabt, dass er auch zwischendurch gar nicht mehr gespielt hat. Ne?
Ja.
Dann ist der Trainer weg, da kommt ein neuer Trainer und der spielt total beflügelt auf. Der bringt der Offensive in Mainz gerade so viel. Das kann nur Kopf sein.
Ja.
Wenn du einen Trainer hast, der auch nicht zu 100% auf dich steht, fies, muss man auch mit umgehen können. Wenn dann wieder einer kommt, der dir Selbstvertrauen gibt, der auf dich setzt, Wahnsinn. Und das zieht sich durch eine komplette Mannschaft. Und da muss man ja sogar sagen, der mutmaßlich beste Spieler fehlt ja sogar noch aktuell.
Amiri.
Genau.
Ja. Ja, ja, super. Und Chapeau Urs Fischer, der damit halt auch bewiesen hat, dass er einfach ein guter Trainer ist, unabhängig davon, wo er arbeitet. Ne? Es gibt ja auch so One-Hit-Wonder-Trainer, die irgendwo funktionieren und dann woanders hingehen und da kommt einfach nichts mehr. Und nach dieser Union Berlin, nach dieser wilden Union Berlin Reise, mit Urs Fischer, dass er das jetzt in Mainz bestätigt, finde ich, freut mich auch für ihn total.
Total. Und also absolut verdient. 33 Punkte. Ich meine, es ist immer noch nicht der sichere Klassenerhalt, aber du hast schon so viele richtige Schritte in die richtige Richtung gemacht. Ja. Wenn du dir die Hinrunde anschaust bis jetzt, dann wird das auch am Ende der Klassenerhalt sein.
Absolut. Und was ja auch, apropos Klassenerhalt und Aufstieg und Abstieg, und also wenn du dir die zweite Liga anguckst und die ersten, ich glaube, 5 oder 6 Plätze, das ist ja auch so wild, ne? Also, das ist ja so verrückt. Das ist wirklich, das wird so spannend. Und da freue ich mich, ich gucke ja auch einfach gerne zweite Liga, weil es gar nicht, weil es so fußballerisch hochklassig ist, sondern weil da immer irgendwas los ist und weil es halt so spannend ist, ne? Also Wahnsinn.
Was mich da immer so ein bisschen nervt, also es ist geil, aber es nervt mich auch, weil ich mir denke so, jetzt mach doch mal, wenn die oberen Mannschaften gegeneinander spielen, da geht nie ein klarer Sieger hervor.
Ja, jetzt, das ist so.
Elversberg-Hannover, 1-1.
Ja, 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 ja.
Lass doch mal einen wenigstens wegziehen, aber das gibt es nicht. Nee. Macht es natürlich spannend, aber dann nervt mich auch immer so ein bisschen.
Einer meiner besten Freunde ist übrigens Italiener und Schalke-Fan. Für den war das eine ganz schwarze Woche.
Warum genau?
Naja, weil Italien die WM-Quali verpasst hat im Spiel gegen Bosnien. Bosnien ist weitergekommen, aber bei Bosnien haben sich Dzeko und Katic so schwer verletzt, dass die in dieser Saison aller Voraussicht nach nicht mehr spielen werden.
Fällt der Dzeko für den Rest der Saison aus?
Ja, also sie kommunizieren das ja sehr, sehr, sehr optimistisch und sagen, mal schauen und so, aber ich bin in den letzten 2 Jahren 3-mal an der Schulter operiert worden. Ich weiß, was Schulter bedeutet.
Ja.
Ich kann mir das nicht vorstellen, dass der nochmal so fit wird in den nächsten Wochen, dass der dieser Mannschaft wirklich helfen kann.
Ja. Ja, super
so,
schade, ne?
Ist einfach so. Ja, auch einfach beim Zuschauen schade, weil der war halt eine echte Attraktion, ne? Eine echte Attraktion. Und der hat sich ja wirklich in der letzten Aktion, der ist gefoult worden, hingefallen, auf die Schulter gefallen, das Spiel wurde abgepfiffen.
Ja.
So, und das ist natürlich schon, das tut mir dann auch für die zweite Liga leid, weil die halt einfach eine Attraktion verliert.
Ja, total.
Und für Schalke wird es kein Vorteil sein. Wobei sie das jetzt gegen Karlsruhe ja ganz gut weggesteckt haben. Aber im nächsten Spiel, da spielen sie ja in Elversberg.
Ja.
Ja. Schöne Grüße an unsere Podcast-Gäste, Jamra und Condé, genau. Da fehlt dann auch noch Kachaman gesperrt, glaube ich. Und irgendjemand ist noch gesperrt. Also das ist, und Katic und Schicko. Ich bin gespannt. Aber da muss man auch sagen, der Trainer, Miron Muslic, der lebt halt so eine Mentalität vor. Der ist darauf natürlich angesprochen worden nach dem Spiel. Und das Erste, was er sagt, ist mir egal. Das ist mir egal. Diese Mannschaft hat so
eine...
Ja,
muss er auch sagen.
Hat so eine... Natürlich. Aber das verkörpert der halt auch. Ne? Natürlich weiß der, dass das scheiße ist. Und das hat er auch gesagt. Natürlich ist das nicht gut für uns, wenn solche Spieler fehlen. Aber ich habe nie gejammert. Ich werde jetzt nicht jammern. Ich werde mich nicht hier hinstellen und jammern. Und das finde ich halt... Ja, der verkörpert halt etwas, woran sich die Mannschaft orientieren kann. Und da sind wir wieder bei Psychologie und Mentalität. Ja. Diese Schalker Mannschaft ist ja nicht, also zumindest in der Hinrunde, nicht viel besser gewesen als die Mannschaft vorher, die fast in der dritten Liga gelandet wäre.
Ja.
Und die waren Tabellenführer. Ne? Nur mal so als Gedanke, wo so ein Trainer hinführen kann. Und wo so eine Psychologie hinführen kann.
Glaubst du denn, dass, also Edin Dzeko hat ja nur einen Vertrag bis Ende der Saison, dass der nochmal verlängert wird?
Ja, spannend. weiß ich nicht. Also da habe ich auch schon drüber nachgedacht, da habe ich auch direkt nach der Verletzung nachgedacht. Also das ist ja keine, für einen Fußballer eigentlich nur eine doofe Verletzung, weil sie dich am Fußballspielen hindert, aber nichts, was deinen Körper jetzt negativ wirklich beeinträchtigt im Fußballspielen. Weißt du? Das Problem ist halt, dass so viele Bewegungen einfach auch im Fußball über die Schulter gehen. Jede Drehung, jeder Zweikampf und so, das geht halt alles über die Schulter. Wenn die aber wieder gut ist, dann hindert dich das ja nicht daran, Fußball zu spielen.
Ne.
Boah, kann ich nicht einschätzen. Ne, der wird jetzt noch die WM spielen. Vielleicht sagt er auch einfach, ich bin jetzt 40. Die WM ist mein letztes Highlight, weil da wird er teilnehmen, da bin ich mir sicher. Der braucht jetzt 6 Wochen, der wird nicht viel Substanz verlieren, weil er halt aufs Laufband kann oder auf den Ergometer kann und wirklich da was tun kann. Und dann wird er die WM spielen. Und ich könnte mir vorstellen, dass er dann sagt, so Freunde, ich beende mit einer WM meine Karriere für Bosnien. Das ist nicht, oder also meine Gesamtkarriere, aber mit einer WM für mein Heimatland. Das wäre natürlich schon sexy, anstatt sich dann, wenn sie aufsteigen sollten, mit Schalke in den Abstiegskampf der ersten Liga zu stürzen. Ne?
Ja, boah, ich fände es aber irgendwie geil, Edin Dzeko, Schalke erste Liga.
Vielleicht hätte er auch einfach Bock und sagt, boah, ich habe noch voll Bock zu kicken.
Ja.
Ne, kann auch sein.
Wir sind gespannt. Schauen wir mal.
Ja.
Ich sage, wenn er Weltmeister wird, dann hört er auf.
Dann spielt er wohl weiter.
Dann noch eine Sache, wenn wir schon in eine Klasse tiefer gegangen sind, gehen wir noch eine tiefer. Herzlichen Glückwunsch an Rot-Weiß Essen.
Ich wollte gerade sagen, jetzt kommt Rot-Weiß Essen, ja.
Sensationell im Derby. 1-0, Kaito Misuta, der vor 3 Jahren, durfte ich noch gegen den spielen, glaube ich, noch in der Oberliga gespielt hat.
Ja, und das ist der übrigens, ich war ja neulich in Essen mit meinem italienischen Freund übrigens, und da habe ich dir, glaube ich, hinterher, oder wir haben währenddessen sogar getextet und ich habe dir ja sogar gesagt, ey, der Misuta ist super.
Ja. Ja, vollkommen richtig. Der ist auch damals, also der war für die Oberliga viel zu gut. Dann ist er, glaube ich, zu Mainz gewechselt in die zweite Mannschaft, hat er auch super performt und war dann zwischendurch bei Arminia Bielefeld. Da ist dann irgendwas vorgefallen, was nicht ganz so gut gelaufen ist, glaube ich, privat oder also charaktertechnisch. Aber für Rot-Weiß Essen absoluter Gewinn. Und boah, also ich will nicht wissen, was los ist, wenn die Hafenstraße...
Ja, zweite Liga spielt.
Ja. Und aufsteigt. Also Glückwunsch an Rot-Weiß. Muss ich immer aus persönlichen Gründen hier mit erwähnen. Aber auch da ist alles eng, ne? Also bis Platz 6 mit Hansa Rostock, darüber MSV Duisburg, Verl, Energie Cottbus, aktuell auf dem Relegationsplatz RWE. Das sind die einzigen, die wegmarschieren, sind Osnabrück. Die wirst du auch nicht mehr einholen. Obwohl es auch da nur 6 Punkte sind, das geht in der dritten Liga schnell, aber die halte ich für sehr konstant. Das ist alles sehr eng. Von 53 auf 58 Punkte, vom 6. bis zum 2. Geile dritte Liga.
Ja.
Macht einfach Bock. Fußball. Ja, jetzt kommen wir zum Quiz. Bock. Ja, komm.
Wer fängt dann an?
Ich muss nochmal eben meine Liste aufrufen. So, die letzten Male, letztes Mal war eigentlich so ein Unentschieden.
Warte mal ganz kurz. Was für eine Liste führst du denn?
Ja, ich suche mir hier ab und zu Spieler raus.
Ach so, ich dachte, du führst eine Liste, wer gewonnen hat und wer nicht gewonnen hat.
Nein, das ist also. So, jetzt damit würde ich dir ja keinen Gefallen tun.
Weil ich mich dann noch besser fühle als sowieso schon, oder wie?
So ist es.
So ist es.
Also du darfst hier gerne wieder aussuchen. Ich lasse dem aus Respekt vorm Alter immer, lasse ich den Vortritt. Ja. Möchtest du zuerst die Spieler hören oder möchtest du sie zuerst nennen?
Musste vorhin kurz schmunzeln, als ich dein Alter wieder drüber nachgedacht habe. Aber ich sag die Spieler.
Du sagst die Spieler, okay.
Genau. Noch kurz erklärt. Nostalgie-Quiz der 2000er. Wir suchen aus einem Kader zwischen 2000 und heute 3 Spieler raus und der Gegenüber muss erraten, A, welcher Verein und B, als extra auch noch welche Saison. Und wir beginnen mit Simon Jentsch, Daniel Bayer und Axel Bellinghausen.
Fuck, ey. Axel Bellinghausen ist doch nur Fortuna Düsseldorf gewesen, oder? Simon
Jentsch. Ich kann jetzt nicht Ja oder Nein sagen.
Simon Jentsch.
Ja.
Daniel Bayer.
Ja.
Und Axel Bellinghausen.
Ja.
Boah.
Was haben wir denn noch da bei Daniel Bayer Augsburg? Ich habe wirklich keine Ahnung. Axel Bellinghausen, Fortuna Düsseldorf habe ich da nur im Kopf. Ich glaube mal irgendwie Kaiserslautern oder so. Simon Jentsch verfrachte ich noch nach Augsburg, Daniel Bayer verfrachte ich nach Augsburg, da habe ich aber Axel Bellinghausen nicht. Puh, ich gehe trotzdem mit Augsburg. Alles andere wird für mich keinen Sinn ergeben.
Sehr gut.
Ja?
Ja.
Ah.
Sehr gut.
Ui, ja, habe ich, also Axel Bellinghausen in Augsburg, gar keine Ahnung. Den habe ich irgendwie Kaiserslautern und Düsseldorf, glaube ich, aber Augsburg, wann war der denn bei Augsburg?
Von 09. Achso, das darf ich nicht sagen. Oh nein.
Ja, du hast ja jetzt nur von 09 gesagt.
Ja. Naja, dann sag nochmal die Saison.
Simon Jentsch, das muss ja auch dann schon in den letzten Atemzügen von dem gewesen sein, ne?
Ich dachte, du sagst bei Simon Jentsch und Daniel Bayer sofort, ah, VfL Wolfsburg.
War Bayer in Wolfsburg?
Ich bin mir ziemlich sicher. Oh Gott. Nicht, dass ich jetzt wieder böse Nachrichten kriege. Ich bin mir sehr sicher, dass der in Wolfsburg war, ja. Der war doch mit Felix Magath in Wolfsburg.
Oh.
Ja. Okay. Ja. Oh, aber nicht lange.
Ja, aber ich sag, dann muss es direkt 09:10 gewesen sein.
Ja. Okay. Das stimmt.
Boah, doppelter. Ja. Gut, Sebastian. Dann, Jesko, jetzt kriegst du die drei.
Ja.
Da bin ich jetzt gespannt. Kleber Reis ist Spieler Nummer 1. Valon Behrami und Gideon Jung. Die Verbindung abgebrochen, oder?
Nein. Ich denke. Ich muss mich gerade sortieren. Hamburger SV.
Ah, wie kommst du dazu?
Weil Behrami und Jung spielt ja jetzt in Fürth. Nee, wo spielt er denn jetzt?
Nee, der spielt bei Aachen.
Wo spielt der?
Aachen.
Aachen, ja. Aber der kommt ja vom HSV. Und Behrami konnte ich gerade nicht einordnen. Da wusste ich nicht, ob der in Mainz oder in Hamburg war. Aber Jung war nicht in Mainz. Von daher muss das. Und Kleber. Ich hab sogar ein Bild vor Augen. Aber kennst du das, wenn du ein Bild vor Augen hast, aber das Trikot ist irgendwie geblurrt. Das ist undeutlich. Ja,
das ist das Witzige, weil ich hole mir das immer, also die Spieler.
Ich stelle mir die in den Trikots vor, ne?
Ja, genau.
Ja. Und Gideon Jung habe ich nämlich sehr interessiert verfolgt, weil ich fand den richtig gut in der Jugend. Ich fand, das war ein sehr interessanter Spieler, wo ich mich so ein bisschen gewundert habe, dass der nicht die große Karriere gemacht hat.
Ja, interessant. Also kommt übrigens aus Baumberg, aus der Baumberger Jugend. Können wir auch mal einladen.
Ja.
Super, super netter Mensch. Aber ja, du bist vollkommen richtig mit dem HSV.
Aber jetzt fragst du mich nach einem Jahr und da tue ich mich total schwer. 14, 15?
Ich frage dich nach einem Jahr. Ja, 14, 15 ist richtig.
Geil. Da waren wir beide richtig gut heute. Ja, stark.
Ja.
Stark.
Sehr gut.
Mensch.
Ja, langsam müssen wir dann mal einen Change reinkriegen.
Ja, wir müssen ein anderes Spiel. Wir entwickeln ein anderes Spiel. Wir fragen ChatGPT, entwickeln uns ein neues Spiel.
Machen wir.
Stark.
So, hat kurzer Ausblick noch. Champions League Woche.
Bayern gegen Real. Ich freue mich wie Bolle tatsächlich. Ich habe richtig Bock auf dieses Spiel, weil die Bayern sind für mich, aber das ist dann halt auch dieser Bundesliga-Mikrokosmos, ne? Da sind die halt unschlagbar und die sind unglaublich gut. Und aber das habe ich auch gedacht, als die zu Arsenal London gefahren sind und da hatten sie plötzlich keine Chance, so ungefähr.
Ja.
Und ich glaube, dass die Bayern aber nochmal eine deutliche Entwicklung gemacht haben seitdem. Und Real Madrid ist halt Real Madrid. Da kann mir jetzt auch jeder erzählen, ja, aber, nee, nix aber. Das ist Real Madrid in der Champions League. Ja, die spielen scheiße und gewinnen trotzdem. Und ich bin super gespannt, wie die Bayern dieses Spiel handeln. Bin ich super gespannt.
Total. Ich bin auch sehr, sehr gespannt. Ich werde es wahrscheinlich nicht schauen können, weil 21, 22, 23, 0 Uhr, 1 Uhr, 2 Uhr. Und wir fahren am Tag darauf, glaube ich, werden wir um 8 Uhr abgeholt und fahren nach Bangkok zurück. Ach so, das wird schwierig, sich das reinzuziehen, aber ja, sehr, sehr geiles Spiel. Einfach auch Prestige 600.
Genau. Also da freue ich mich drauf.
Total. Sag mal deinen Tipp.
Da sprechen wir nächste Woche drüber. Was für ein Tipp?
Ja, Ergebnis.
Boah, spielen die in München oder in Madrid? Das habe ich gerade gar nicht. Die spielen in Madrid, ne? 2-1 Real.
Mhm.
Also irgendwie sowas, was den Bayern eine große Tür offen lässt.
Ja, ich sage 1-1.
Oder 1, ja, irgendwie sowas. Also es wird auf jeden Fall, ich glaube nicht, dass es irgendwie einen Abschluss wird von einem oder dem anderen.
Nee, das glaube ich auch nicht. Und wenn doch, dann freue ich mich, wenn Real abgeschossen wird.
Ja, das, ja. Ich habe auch nicht so viel Sympathie für Real, bin ich ehrlich. Also ist nicht so meine Kultur, dieser Verein irgendwie.
Nee, schwierig.
Ich war immer mehr Barca, wenn ich nach Spanien geguckt habe. Aber das muss ich auch sagen, was die dann in den letzten Jahren da finanziell und kommunikativ gemacht haben, war auch so eine absolute Katastrophe. Auch was sie mit Ter Stegen gemacht haben, fand ich unwürdig, bin ich ganz ehrlich. Also die haben bei mir sehr, sehr viel verloren. Sehr, sehr viel verloren. Ich habe Barca geliebt, also gerade so Anfang, Mitte der 2000er mit Ronaldinho Prime. Das war für mich einfach der Fußball, der mich auch geprägt hat. War Ronaldinho, ey, auch. Sorry, also ey,
geil.
Wie gut
einfach
der war.
Geil.
Und nicht nur, der war ja nicht nur ein Künstler, sondern ey, wenn du den gerade in diesen Spielen, in diesen legendären Spielen gegen Chelsea gesehen hast, ne? Wie der auch gefoult wurde oder wie der auch körperlich dagegen gehalten hat.
Ja.
Ne? Der war ja auch robust. Das unterschätzt man manchmal. Ja? Heute ist er halt nur noch robust. Aber früher war der halt in seiner Robustheit hat er auch noch technisch geglänzt. Das war fantastisch. Genau wie Ronaldo auch. Ronaldo ist für mich ja immer noch der beste Stürmer, den ich je gesehen habe. Also der
Phänomeno.
Echte
Nazario. Phänomeno.
Weil der auch so schnell war, technisch so gut war, aber trotzdem ja nicht so einer, den du berührt hast und dann ist er umgefallen. So wie Vini Junior. Ne? Den mag ich halt gar nicht.
Also wenn der seine, wenn Ronaldo seine Knieverletzung nicht gehabt hätte.
Ja,
und der
hat Verletzungen. Also, ne?
Ja, stimmt. Knieverletzungen. Also, und der war trotzdem überragend. Also der Trikot hängt nicht jedes Mal, wenn wir zu Hause aufnehmen, im Hintergrund umsonst bei mir.
Ja. Absolut. Also wenn du mich fragst, wer sind deine drei Lieblingsspieler aller Zeiten, muss ich sagen, sind das für mich Ronaldinho, Ronaldo und sie dann. Das ist einfach, das wäre schon meine Top 3, glaube ich.
Ich würde sie dann austauschen gegen Robinho.
Nee, Robinho, nee. Der ist für mich so ein Video Junior.
Nee. Der hat einfach nur eine falsche Entscheidung getroffen, nach Real Madrid.
Zu City zu gehen, oder?
Ja. Zum falschen Manchester. Gibt auch diese Anekdote, dass er zum Manchester United wollte, aber bei City gelandet ist.
Wieso ist das nicht rot? Wieso ist das blau? Ach so, du bist bei City.
Ja.
Aber ich dachte, ich fahre in die City Manchester. Nein, du fährst in Manchester City. Ach so. Oh.
Naja. So, Spaß hattet ihr gemacht. Ich springe jetzt ins Meer.
Viel Spaß. Ich gehe jetzt in die Berge wandern.
Ja,
bis
auch
nächste
da
Woche.
Viel Spaß.
Dankeschön. Ciao.
Bis dann, Jesko. Ciao. Und allen noch frohe Ostern. Genießt die Woche.
Gehabt zu haben.
Tschüss.